SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 3. Es liest Manfred Zapatka.
Am anderen Morgen rasierte ich mich erneut, zog mich an und fuhr wie gewohnt in die Stadt, wo ich wie gewohnt parkte. Und wenn der Parkplatzwächter zufällig wusste, dass er in mir eine bedeutende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens vor sich hatte, so verstand er dieses Wissen jedenfalls meisterhaft zu verbergen. Ich ging nach oben und den Flur entlang und holte die Schlüssel heraus, um meine Tür aufzuschließen. Ein dunkler, aalglatt wirkender Bursche beobachtete mich. »Sind Sie Marlowe?« »Und?« »Bleiben Sie mal im Lande«, sagte er. »Man will Sie sprechen.« Er löste seinen wie angeklebten Rücken von der Wand und trollte sich träge. Ich trat in mein Büro und hob die Post auf. Es lag noch mehr davon auf dem Schreibtisch, wo die Putzfrau, die immer abends kam, sie hingelegt hatte. Ich schlitzte die Umschläge auf, nachdem ich die Fenster geöffnet hatte, und warf in den Papierkorb, was ich nicht brauchte. Der Türsummer und das Telefon gaben zur gleichen Zeit laut. Ich hob zuerst den Hörer ab, weil der Summer nur anzeigte, dass jemand meinen grandiosen Wartesaal betreten hatte.
»Ist dort Mr. Marlowe? Mr. Endicott möchte Sie sprechen. Einen Augenblick, bitte.«
Er kam an den Apparat. »Hier ist Sewell Endicott«, sagte er, als wüsste er nicht, dass seine Gans von Sekretärin mich schon mit seinem Namen gefüttert hatte. »Guten Morgen, Mr. Endicott. Freut mich, dass man Sie wieder auf freien Fuß gesetzt hat. Ich glaube fast, es war doch ein ganz guter Gedanke von Ihnen, gar nicht erst Widerstand zu leisten.«
»Es war kein Gedanke. Es war bloß Faulheit.«
»Ich bezweifle, dass noch was nachkommt in der Sache, aber wenn ja und Sie brauchen Hilfe, dann lassen Sie von sich hören.«
»Warum sollte ich? Der Mann ist tot. Die Kerls müssten sich mordsmäßig anstrengen, wenn sie mir beweisen wollten, dass er überhaupt je in meine Nähe gekommen ist.«
»Dann müssten Sie weiter beweisen, dass ich Kenntnis von einer Straftat hatte. Und schließlich müssten Sie beweisen, dass er wirklich ein Verbrechen begangen hatte oder auf der Flucht war.«
Er räusperte sich.
»Vielleicht«, sagte er vorsichtig, »ist Ihnen nicht mitgeteilt worden, dass er ein volles Geständnis hinterlassen hat.«
»Das ist mir durchaus mitgeteilt worden, Mr. Endicott. Ich spreche mit einem Rechtsanwalt. Wäre es wohl unangebracht, wenn ich zu bedenken gäbe, dass auch dieses Geständnis erst einmal bewiesen werden müsste, nämlich seine Echtheit sowohl wie auch sein Wahrheitsgehalt?«
»Ich fürchte, mir fehlt die Zeit für eine juristische Debatte«, sagte er scharf. »Ich stehe im Begriff, nach Mexiko zu fliegen, wo ich eine ziemlich traurige Pflicht zu erfüllen habe. Sie werden wohl erraten können, um was es sich handelt.«
»Das kommt darauf an, wen Sie vertreten. Das hatten Sie mir nicht erzählt. Erinnern Sie sich?«
»Ich erinnere mich durchaus. Tja, dann auf Wiedersehen, Marlowe. Mein Angebot bleibt bestehen, aber vielleicht darf ich Ihnen auch noch einen kleinen Rat geben. Seien Sie nicht zu sicher, dass Sie aus dem Schneider sind. In Ihrem Beruf kann man sich ganz leicht mal was fangen.«
Er legte auf.
Ich platzierte den Hörer behutsam wieder auf die Gabel. Ein Augenblick saß ich noch da, die Hand darauf, das Gesicht in Falten. Dann wischte ich die Falten weg und stand auf, um die Verbindungstür zu meinem Wartezimmer zu öffnen. Ein Mann saß am Fenster und fummelte an einer Zeitschrift herum. Er trug einen bläulich-grauen Anzug mit fast unsichtbarem blassgrauen Karo. An seinen übereinandergeschlagenen Füßen steckten schwarze Schnürschuhe aus Weichleder, Typ Mokassin, die Sorte mit nur zwei Ösen, die fast so bequem sitzt wie Pantoffeln und einem nicht jedes Mal gleich die Socken durchwetzt, wenn man einmal um den Block geht. Sein weißes Taschentuch war quadratisch gefaltet und dahinter steckte eine Sonnenbrille. Er hatte dickes, dunkles, welliges Haar. Seine Haut war sehr dunkel gegerbt. Er blickte mit vogelflinken Augen auf und lächelte unter einem leicht melierten Schnurrbart. Sein Schlips war von dunklem Kastanienbraun und hob sich scharf ab von seinem blütenweißen Hemd. Er warf die Zeitschrift beiseite.
»Also was diese Kerls alles zusammenschmieren«, sagte er. »Ich habe da gerade einen Artikel über Costello gelesen. Tja, über den wissen Sie alles. So viel wie ich über die trojanische Helena weiß.
Was kann ich für Sie tun?«
Er musterte mich ohne Eile. »Klein Tarzan fährt im Hühnerstall Motorrad«, sagte er dann.
»Was? Sie, Marlow. Klein Tarzan, wie er im Hühnerstall Motorrad fährt. Hat man Sie schwer in die Mangel genommen?
Wie man's nimmt. Was geht Sie das an?
Nachdem Albright mit Gregorius gesprochen hatte?
Nein, danach nicht mehr.
Er nickte kurz.
Sie haben ja ganz schön Nerven. Albright zu bitten, sein Geschütz gegen dieses Suppenhuhn aufzufahren.
Ich hab Sie gefragt, was Sie das angeht. Nebenbei bemerkt, kenne ich Commissioner Albright gar nicht. Und ich habe ihn auch nicht gebeten, irgendetwas für mich zu tun. Warum sollte er das?
Er starrte mich mürrisch an. Er stand ganz langsam auf, so anmutsvoll wie ein Panther. Er ging durch den Raum und warf einen Blick in mein Büro. Er gab mir einen ruckartigen Wink mit dem Kopf und ging hinein. Er war der Typ, dem jede Wohnung gehörte, in der er sich gerade befand. Ich folgte ihm und schloss die Tür. Er stand neben dem Schreibtisch und sah sich um, amüsiert.
»Mann, sind Sie ein kleines Kaliber«, sagte er. »So ein mickriges, kleines Kaliber.« Ich trat hinter meinen Schreibtisch und wartete. »Was verdienen Sie so im Monat, Marlow?«
Ich ließ den Dingen ihren Lauf und zündete mir meine Pfeife an.
57 dürfte Ihre Spitze sein«, sagte er.
Ich ließ ein abgebranntes Streichholz in den Aschenbecher fallen und paffte Tabakrauch.
»Sie sind eine Niete, Marlow. Sie sind ein Arsch mit Ohren. Sie sind so klein, dass man ein Vergrößerungsglas braucht, um Sie zu sehen.«
Ich sagte überhaupt nichts.
»Sie haben miese Gefühlchen. Alles an Ihnen ist mies. Sie freunden sich mit einem Burschen an, trinken ein paar Schluck mit ihm, reißen ein paar Witze, stecken ein paar Kröten zu, wenn er abgebrannt ist, und sind total vernarrt in ihn, wie ein kleiner Schuljunge, der Frank Merivale gelesen hat. Sie haben keinen Mumm, keinen Grips, keine Beziehungen, keine Ahnung. Darum schminken sie sich eine kitschige Rolle an und erwarten, dass die Leute Rotz und Wasser wegen ihnen heulen. Klein Tarzan fährt im Hühnerstall Motorrad.« Er zeigte ein kleines, schlappes Lächeln. »Wo ich die Bilanzen mache, sind Sie bloß eine naseweise Null nach dem Komma.«
Er beugte sich über den Tisch und klapste mir mit dem Handrücken ins Gesicht, ganz nebenbei und verächtlich, ohne die Absicht, mir weh zu tun, und das kleine Lächeln blieb auf seinem Gesicht. Dann, als ich mich auch jetzt noch immer nicht rührte, setzte er sich langsam hin, stützte einen Ellbogen auf den Tisch und legte das braune Kinn in seine braune Handmuschel. Die vogelflinken Augen starrten mich an, keinen anderen Ausdruck in sich als den der Flinkheit.
»Wissen Sie, wer ich bin, Rotznase?«
»Sie heißen Menendez. Die Jungs nennen Sie Mandy. Ihr Revier ist der Strip.« »Gut beobachtet. Und wie bin ich so groß geworden?« »Das weiß ich nicht. Vermutlich haben Sie als Zuhälter in einem mexikanischen Puff angefangen.«
»Ich bin ein großer, böser Mann, Marlow. Ich scheffle haufenweise Geld. Ich muss haufenweise Geld scheffeln, um die Kerls zu schmieren, die ich schmieren muss, um haufenweise Geld zu scheffeln. Um die Kerls zu schmieren, die ich schmieren muss. Ich habe ein Haus in Bel Air, das 90 Riesen gekostet hat, und für die Einrichtung habe ich nochmal so viel ausgegeben. Ich habe eine reizende platinblonde Frau und zwei Kinder auf Privatschulen drüben im Osten. Meine Frau hat für 150 Riesen Schmuck und für 75 Pelze und Kleider. Ich habe einen Butler, zwei Dienstmädchen, eine Köchin, einen Chauffeur. Gar nicht zu reden von dem Affen, der immer hinter mir geht. Überall, wo ich hinkomme, bin ich der Herrgott in Frankreich. Das Beste von allem, das beste Essen, die besten Drinks, die besten Anzüge, die besten Hotelsuiten. Ich habe ein Haus in Florida und eine Hochseejacht mit 5 Mann Besatzung. Ich habe einen Bentley, 2 Cadillacs, einen Chrysler Kombi und einen MG für meinen Jungen. In ein paar Jahren kriegt mein Mädel ebenfalls einen. Und was haben Sie?
Nicht viel, sagte ich. In diesem Jahr habe ich ein Haus, wo ich drin wohnen kann. Ganz für mich allein.
Kein Weibsbild?
Bloß ich. Außerdem habe ich noch das, was Sie hier sehen, $1,200 auf der Bank und ein paar tausend in Pfandbriefen. Beantwortet das Ihre Frage?
Was ist das Höchste, was Sie je bei einem Einzelauftrag eingesackt haben?
8,50.
Herr, mein Heiland, so billig kann der Mensch sein? Lassen Sie die Schmierenkomödie und sagen Sie, was Sie wollen.« Er drückte seine Zigarette halb geraucht aus und zündete sich sofort eine neue an. Er lehnte sich im Stuhl zurück, seine Lippen kräuselten sich. »Wir haben zu dritt in einem Schützenloch gesteckt und gegessen«, sagte er. »Es war hundekalt, überall ringsum Schnee. Wir aßen aus Büchsen, kaltes Futter. Ein paar Granaten, meist Mörserfeuer. Wir sind blau vor Kälte und das können Sie wörtlich nehmen. Randy Starr, ich und dieser Terry Lennox. Eine Mörsergranate plumpst mitten zwischen uns und aus irgendeinem Grund geht sie nicht los. Diese Deutschen kennen eine Menge Tricks, haben einen ziemlich verdrehten Sinn für Humor. Manchmal denkt man, es ist ein Blindgänger und 3 Sekunden später war es dann keiner. Terry grapscht sich das Ding und ist aus dem Schützenloch raus, noch bevor Randy und ich überhaupt kapiert haben, was die Glocke geschlagen hat, wie der Blitz. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch, Bruder. Wie ein Stürmer in einer Klassemannschaft. Er schmeißt sich aufs Gesicht und schmeißt das Ding weg. Und in der Luft noch geht's los. Das meiste spritzt über seinen Kopf weg, aber ein dicker Brocken erwischt ihn seitlich am Gesicht. Genau in dem Moment lassen die Krauts einen Angriff steigen und im Handumdrehen haut's uns zurück und wir sind nicht mehr da. Menendez hörte auf zu sprechen und blickte mich mit seinen dunklen, gleichbleibend flinken Augen an. »Danke, dass Sie mir das erzählt haben«, sagte ich. »Sie können Spaß verstehen, Marlow. Sie sind schon in Ordnung. Randy und ich haben die Sache durchgesprochen. Und wir kamen zu dem Ergebnis, dass das, was Terry Lennox passiert war, selbst den stabilsten Kerl um den Verstand bringen konnte. Lange Zeit dachten wir, er wäre tot, aber das war er nicht. Die Krauts hatten ihn erwischt. 1,5 Jahre etwa bastelten sie an ihm herum. An sich machten sie ihre Sache gar nicht schlecht, aber die Schmerzen waren zu viel für ihn. Es hat uns Geld gekostet, das alles rauszukriegen, und noch mehr Geld hat es uns gekostet, ihn selber zu finden. Aber wir verdienten damals klotzig auf dem schwarzen Markt, nach dem Krieg. Wir konnten es schon aufbringen. Terry hatte uns das Leben gerettet, und er selber hatte nichts weiter davon gehabt, als ein halbes neues Gesicht, weißes Haar und ruinierte Nerven. Wie er wieder im Osten ist, fängt er das Saufen an, landet immer wieder im Knast, kommt praktisch langsam auf den Hund. Irgendwas liegt ihm auf der Seele, aber was das eigentlich ist, das erfahren wir nie. Als nächstes hören wir dann, dass er diese reiche Ziege geheiratet hat und auf großem Fuß lebt. Er lässt sich wieder von ihr scheiden, geht wieder total auf Grund, heiratet sie wieder und sie schrammt ab. Randy und ich können nicht das Mindeste tun für ihn. Er lässt sich einfach nicht helfen, außer mit dem kurzen Job in Vegas. Und wie er dann richtig in die Patsche gerät, da kommt er nicht zu uns, da läuft er zu so einer Rotznase wie Ihnen, einem Burschen, mit dem die Bullen umspringen können, wie sie wollen. Infolgedessen schrammt er jetzt ab, ohne uns auf Wiedersehen zu sagen, ohne uns Gelegenheit zu geben, mit ihm quitt zu werden. Die Bullen können mit jedem umspringen, wie sie wollen. Was stellen Sie sich denn nun vor, was soll ich tun? Bloß die Finger davon lassen, sagte Menendez verkniffen. Inwiefern? Indem Sie den Versuch drangeben, aus dem Fall Lennox Kapital zu schlagen oder Publicity. Er ist abgeschlossen. Schluss. Aus. Terry ist tot. Und wir wollen nicht, dass sich die Leute noch weiter die Mäuler über ihn zerreißen. Der arme Kerl hat genug gelitten. Ein Gauner mit Gefühl, sagte ich. Da bin ich von den Socken. Passen Sie bloß auf, was Sie sagen, Rotznase. Passen Sie bloß auf. Mandy Menendez führt keine langen Debatten. Er sagt, was gemacht wird. Denken Sie sich was anderes aus, um zu Kleingeld zu kommen. Kapiert? Er stand auf, das Interview war beendet. Er griff nach seinen Handschuhen. Sie waren aus schneeweißem Schweinsleder. Sie sahen nicht so aus, wie wenn er sie schon jemals angehabt hätte. Ein richtiger Fischack, dieser Mr. Menendez. Aber hinter dem allen ein sehr zäher Geselle. »Ich bin nicht scharf auf Publicity«, sagte ich. »Und kein Mensch hat mir irgendwelches Geld angeboten. Warum auch? Und wofür?« »Wollen Sie mich für dumm verkaufen, Marlow? Sie haben doch nicht 3 Tage im Gefrierfach gelegen, bloß weil Sie so ein Herzchen sind.« Dafür haben Sie ein Trostpflaster gekriegt. Ich will gar nicht behaupten, ich wüsste genau von wem. Aber so eine leise Ahnung habe ich da natürlich. und die Person, an die ich da denke, hat von dem Zeug noch eine ganze Masse auf Lager. Der Fall Lennox ist abgeschlossen und bleibt es, selbst wenn...« Er hielt jäh inne und schlug mit den Handschuhen leicht gegen die Tischkante. »Selbst wenn Terry sie gar nicht umgebracht hat?« sagte ich. Seine Überraschung war so dünn wie das Gold auf einem Wochenendtrauring. »Ich würde da gar nicht so ungern mitziehen, Rotznase, aber es gibt keinen Sinn. Und selbst wenn es einen Sinn gäbe, Terry hat's nun einmal so gewollt, wie es gelaufen ist, und so bleibt's auch dabei.« Ich sagte nichts. Ein Augenblick lang war Stille, dann zeigte er ein träges Grinsen. »Klein Tarzan fährt im Hühnerstall Motorrad«, sagte er gedehnt. »Ein sturer Bursche. Lässt sich einfach gefallen, dass ich hier reingeschneit komme und ihn an die Wand drücke. Ein Groschenjunge, den man für Groschen anheuern kann und der mit sich umspringen lässt, wie's einem gerade passt. Kein Geld, keine Familie, keine Aussichten, kein gar nichts. Ja dann, also bis nächstes Mal, Rotznase.« Ich saß still da, die Kinnbacken zusammengebissen, und starrte in das Glitzern seines goldenen Zigarettenetuis auf der Schreibtischkante. Ich fühlte mich alt und müde. Ich stand langsam auf und langte nach dem Etui. »Vergessen Sie das hier nicht«, sagte ich und ging um den Tisch. »Davon habe ich ein halbes Dutzend«, grinste er. Als ich nahe genug bei ihm war, hielt ich es ihm hin. Seine Hand griff ganz automatisch danach. »Wie wär's mit einem halben Dutzend davon?« fragte ich und hieb ihm, so fest ich konnte, mitten in den Bauch. Er klappte wimmernd zusammen. Das Zigarettenetui fiel zu Boden. Er sackte mit dem Rücken gegen die Wand und seine Hände zuckten konvulsivisch hin und her. Sein Atem kämpfte, in seine Lungen zu kommen. Er schwitzte ganz langsam und mit äußerster Anstrengung richtete er sich auf, und wir standen wieder Auge in Auge. Ich streckte die Hand aus und fuhr ihm mit dem Finger über die Kinnlade. Er hielt still dabei. Endlich brachte er mühsam ein Lächeln auf sein braunes Gesicht. »Ich hätte gar nicht gedacht, dass sowas drinsteckt in Ihnen«, sagte er. »Beim nächsten Mal bringen Sie sich eine Kanone mit. Oder Sie nennen mich nicht mehr Rotznase.« Er ging zur Tür und machte sie auf. Der Leibwächter an der gegenüberliegenden Wand draußen richtete sich auf und wandte sich uns zu. Menendez winkte ihm mit einem Kopfruck. Der Leibwächter kam in mein Büro und stand da und musterte mich ausdruckslos von oben bis unten. »Sieh ihn dir gut an, Chick«, sagte Menendez. »Pass auf, dass du ihn wiedererkennst für alle Fälle. Ihr beiden könntet in nächster Zeit mal was zu tun kriegen miteinander.« »Ich habe ihn mir schon angesehen, Chef«, sagte der aalglatte, dunkle, schmallippige Bursche mit der schmallippigen Stimme, in der sie sich alle gefallen. »Mit dem hätte ich keine Schwierigkeiten.« »Pass auf, dass er dir nicht in die Kutteln haut«, sagte Menendez mit einem säuerlichen Grinsen. »Sein rechter Haken ist nicht von Pappe.« Der Leibwächter grinste mich nur an. »So nah käme er gar nicht an mich ran.« »Na schön, dann bis bald, Rotznase«, sagte Menendez zu mir und ging hinaus. »Bis bald«, sagte der Leibwächter kühl. »Der Name ist Chick Agostino. Schätze, Sie werden mich kennenlernen.«
Ich ging an meinen Schreibtisch zurück, setzte mich hin und verbrachte einige Zeit mit Nachdenken darüber, warum ein immerhin mittelgroßer Gangster wie Menendez sich die Zeit nahm, persönlich in mein Büro zu kommen und mir einen Wink zu geben, meine Nase aus dieser Angelegenheit zu lassen. Und das bloß ein paar Minuten, nachdem ich eine ähnliche, wenn auch anders zum Ausdruck gebrachte Warnung von Sewell Endicott empfangen hatte. Ich kam nicht sehr weit mit meinen Überlegungen, und so verfiel ich auf den Gedanken, ich könnte ja vielleicht einfach mehr fragen, um mehr Antwort zu bekommen. Also hob ich den Hörer ab und meldete ein Gespräch in Las Vegas an. »Terrapin Club«, Philip Marlowe für Mr. Randy Starr, persönlich. Bedauere. Mr. Starr befand sich außer Hauses und ob ich vielleicht jemand anders sprechen wollte. Ich wollte nicht. So dringend war mein Bedürfnis, mit Starr zu reden, keineswegs.
Es war nur so ein Einfall gewesen. Er war zu weit weg, um mir auf die Zehen zu treten. Danach passierte 3 Tage lang nichts. Kein Mensch schlug nach mir oder legte die Kanone auf mich an. Kein Mensch gab mir telefonisch den Rat, meine Nase aus irgendwas rauszulassen. Niemand engagierte mich, ihm seine ausgerissene Tochter zu suchen, die verschütt gegangene Ehefrau, das verlorene Perlenhalsband oder das abhanden gekommene Testament. Ich saß bloß da und starrte die Wand an. Der Fall Lennox starb fast so plötzlich, wie er geboren worden war. Es gab eine kurze Leichenschau, zu der ich nicht vorgeladen wurde. Sie fand zu unüblicher Stunde statt. Ohne vorherige Ankündigung und ohne geschworenen Jury. Der Coroner gab sein eigenes Urteil zu Protokoll, wonach der Tod von Sylvia Lennox, geborene Potter, geschiedene Westerheim, geschiedene DiGiorgio, durch vorsätzlichen Mord von ihrem Ehemann Terence William Lennox, inzwischen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs hiesigen Gerichts verstorben, herbeigeführt worden war. Vermutlich wurde auch ein Geständnis zu den Akten gegeben. Vermutlich war seine Echtheit genügend nachgewiesen, um den Coroner zufriedenzustellen. Die Leiche war zur Bestattung freigegeben worden. Sie wurde in den Norden geflogen und in der Familiengruft beigesetzt. Die Presse war nicht eingeladen. Niemand gab irgendwelche Interviews. Am wenigsten von allen Mr. Harlan Potter, der niemals Interviews gab. Am späten Nachmittag des 3. Tages klingelte das Telefon und es meldete sich ein Mann, der mir mitteilte, er heiße Howard Spencer, sei Vertreter eines New Yorker Verlagshauses und gerade auf einer kurzen Geschäftsreise in Kalifornien. Er habe ein Problem, über das er gern mit mir sprechen würde, und ob ich mich wohl morgen um 11 mit ihm in der Bar des Ritz-Beverly Hotels treffen könnte. Ich fragte ihn, worum es denn etwa ginge. »Eine ziemlich heikle Sache«, sagte er, »aber vom moralischen Standpunkt vollkommen einwandfrei. Wenn wir uns nicht einig werden, komme ich natürlich gern für Ihre Zeit auf.« »Danke, Mr. Spencer, aber das wäre nicht notwendig. Darf ich fragen, ob mich Ihnen jemand empfohlen hat, den ich kenne?« »Jemand, der über Sie Bescheid weiß, einschließlich Ihres kürzlichen Rencontres mit der Justiz, Mr. Marlowe. Ich darf vielleicht sagen, dass eben das mein Interesse weckte.« Meine Angelegenheit hat allerdings nichts mit jener tragischen Sache zu tun. Es handelt sich vielmehr um... Aber lassen Sie uns das lieber bei einem Drink besprechen, statt hier übers Telefon. Und Sie sind sicher, dass Sie sich mit einem Mann einlassen wollen, der gerade gesessen hat? Er lachte. Sein Lachen war ebenso sympathisch wie seine Stimme. Er sprach wie ein New Yorker aus der Zeit, wo man dort noch nicht nuscheln gelernt hatte. Von meinem Standpunkt aus, Mr. Marlowe, ist das eher eine Empfehlung, nicht, darf ich vielleicht hinzufügen, die Tatsache, dass Sie, wie Sie es ausdrücken, gesessen haben, sondern der Umstand, möchte ich einmal sagen, dass Sie äußerst verschwiegen zu sein scheinen, sogar unter Druck. Er war ein Mann, der sozusagen mit lauter Kommas sprach, wie in einem schwierigen Roman, jedenfalls am Telefon. »Okay, Mr. Spencer, ich werde morgen früh dort sein.« Er dankte und legte auf. Ich überlegte, wer da wohl für mich Reklame gemacht haben mochte. Ich dachte, es könnte Sewell Endicott gewesen sein und rief bei ihm an, um mir Gewissheit zu verschaffen. Aber er hatte schon Anfang der Woche die Stadt verlassen und war immer noch unterwegs. Es war auch nicht weiter wichtig. Sogar in meinem Beruf kommt es gelegentlich vor, dass ein Kunde zufrieden ist. Und ich brauchte dringend einen Auftrag, weil ich dringend das Geld brauchte. Oder das jedenfalls glaubte, bis ich an diesem Abend nach Hause kam und den Brief fand, in dem ein Porträt von Madison steckte. Der Brief trug den Aufkleber Correo Aereo und eine ganze Serie von mexikanischen Briefmarken. Und die Handschrift hätte ich vielleicht nicht oder vielleicht auch doch erkannt, wenn Mexiko in letzter Zeit nicht praktisch dauernd meine Gedanken beschäftigt hätte. Den Poststempel konnte ich nicht lesen. Der Brief war handgestempelt und das Stempelkissen hatte seine besten Tage schon lange hinter sich gehabt. Er war ziemlich dick. Er begann ohne Datum und ohne Einleitung. Ich sitze hier in meinem Zimmer am Fenster im 1. Stock eines nicht allzu sauberen Hotels in Otatoclan, einer Gebirgsstadt mit einem See. Direkt unter dem Fenster ist ein Briefkasten. Und wenn der Motho mit dem Kaffee kommt, den ich bestellt habe, wird er den Brief für mich einwerfen und ihn so halten, dass ich sehen kann, wenn er ihn in den Schlitz steckt. Dafür bekommt er eine 100-Peso-Note, was für ihn ein Heidengeld ist. Warum all diese Schliche? Vor der Tür hockt ein dunkelhäutiger Kerl mit spitzen Schuhen und einem dreckigen Hemd und lässt sie keinen Augenblick aus den Augen. Er wartet auf irgendetwas, ich weiß nicht was, aber er lässt mich jedenfalls nicht mehr raus. Das ist an sich ziemlich egal, solange nur der Brief zur Post kommt. Ich möchte, dass Sie das beiliegende Geld nehmen, weil ich es nicht brauche und die hiesige Gendarmerie es sich sonst bestimmt unter den Nagel reißen würde. Ich will damit nichts kaufen. Nehmen Sie es als Entschuldigung dafür, dass ich Ihnen so viel Schwierigkeiten gemacht habe, und als Zeichen der Hochachtung vor einem sagenhaft anständigen Menschen. Ich habe wieder einmal alles falsch gemacht, aber ich habe immer noch die Kanone. Ich habe das Gefühl, dass Sie sich über einen bestimmten Punkt wohl schon Ihre Meinung gebildet haben. Ich hätte Sie umbringen können, und vielleicht habe ich es auch getan, aber all das andere hätte ich nie und nimmer tun können. Derartige Brutalität ist nicht meine Art. Irgendetwas ist also höchst faul an der Geschichte, aber darauf kommt es jetzt nicht mehr an, nicht im geringsten. Die Hauptsache ist, dass ein unnötiger und nutzloser Skandal vermieden wird. Ihr Vater und Ihre Schwester haben mir nie etwas getan. Ihr Leben soll nicht aus dem Gleichgewicht kommen, und das meine steht mir sowieso vor lauter Ekel bis hier. Ich habe ein Geständnis zu Papier gebracht. Ich fühle mich ein bisschen elend und habe mehr als nur ein bisschen Angst. Man liest von diesen Situationen in Büchern, aber man liest nicht die Wahrheit. Wenn einem selber so etwas passiert, wenn einem nichts weiter geblieben ist als die Kanone in der Tasche, wenn man in einem dreckigen kleinen Hotel in einem fremden Land in der Klemme sitzt und nur noch einen einzigen Ausweg hat, dann, glauben Sie mir, mein Lieber, ist daran nichts Erhebendes mehr und nichts Dramatisches. Es ist ganz einfach widerlich und gemein und grau und hässlich. Also vergessen Sie das und mich selber dazu. Aber vorher trinken Sie im Gedenken an mich noch einen Gimlet bei Victor. Und wenn Sie das nächste Mal Kaffee kochen, gießen Sie für mich eine Tasse mit ein und tun Sie einen Schuss Bourbon dazu und zünden Sie mir eine Zigarette an und legen Sie die neben die Tasse. Und anschließend vergessen Sie die ganze Sache. Terry Lennox, aus und vorbei. Also denn, leben Sie wohl. Grad hat es geklopft. Es wird wohl der Mosso sein mit dem Kaffee. Wenn nicht, gibt es eine kleine Schießerei. Ich mag die Mexikaner an sich ganz gern, aber ihre Gefängnisse mag ich nicht. Machen Sie's gut. Terry. Das war alles. Ich faltete den Brief wieder zusammen und steckte ihn in den Umschlag zurück. Es war also richtig der Mosso mit dem Kaffee gewesen. Sonst hätte ich den Brief ja nie bekommen. Keinen Brief, dem ein Madison-Porträt beilag. Ein Madison-Porträt ist ein 5.000-Dollar-Schein. Er lag vor mir auf der Tischplatte, grün und knusprig frisch. Ich hatte noch nie einen gesehen. Das haben oft selbst Leute nicht, die in Banken arbeiten. Typen wie Randy Starr und Menendez tragen ihn höchstwahrscheinlich als kleine Reserve bei sich, als papierende Notgroschen. Wenn man zu einer Bank ginge und einen verlangte, hätten sie garantiert keinen da. Sie müssten einem das Ding erst von der Bundesbank kommen lassen. Das kann Tage dauern. In den ganzen USA sind nur etwa 1.000 Stück davon im Umlauf. Meiner hatte einen hübschen Schimmer. Er strahlte sozusagen ein bisschen privaten Sonnenschein aus. Ganz aus sich allein. Ich saß da und sah ihn lange an. Schließlich steckte ich ihn in die Brieftasche und ging in die Küche, um jenen Kaffee zu kochen. Ich tat alles, um was er mich gebeten hatte. Ob das nun sentimental war oder nicht. Ich goss 2 Tassen ein und fügte seiner einen Schuss Bourbon hinzu und stellte sie auf den Tisch an die Stelle, wo er an dem Morgen, als ich ihn zum Flugzeug brachte, gesessen hatte. Ich zündete eine Zigarette für ihn an und legte sie neben die Tasse in einen Aschenbecher. Ich sah zu, wie der Dampf von der Kaffeetasse aufstieg und der dünne Faden Rauch von der Zigarette. Draußen im Jasmin schwatzte ein Vogel, sprach leise zwitschernd mit sich selbst, flatterte manchmal kurz mit den Flügeln. Um 11 Uhr saß ich in der dritten Nische rechts, wenn man vom Speisesaalanbau hereinkommt. Ich hatte die Wand im Rücken und konnte jeden sehen, der kam oder ging. Es war ein klarer Morgen. Kein Smog, nicht einmal Hochnebel, und die Sonne blendete auf der Wasserfläche des Swimmingpools, der gleich hinter der Spiegelglaswand der Bar begann und sich bis zum äußersten Ende des Speisesaals erstreckte. Ein Mädchen mit weißem Badeanzug aus Haifischhaut und einer fantastischen Figur erklomm die Leiter zum Sprungturm. Ich betrachtete das schmale Band weiß, das sich zwischen der Bräune ihrer Schenkel und dem Badeanzug zeigte. Ich betrachtete es mit sinnlichen Augen. Dann war sie außer Sicht, verdeckt vom tiefen Überhang des Daches. Einen Augenblick später sah ich sie mit einem anderthalbfachen nach unten blitzen. Der Gischt spritzte hoch zur Sonne empor und machte Regenbögen, die fast so hübsch waren wie das Mädchen selbst. Dann kam sie die Leiter heraufgestiegen, streifte die weiße Kappe ab und schüttelte die Ergebnisse ihrer Bleichkünste auseinander. Sie wackelte mit dem Hintern zu einem kleinen weißen Tisch hinüber und setzte sich neben einen Lumberjack mit weißen Drellhosen, Sonnenbrille und so gleichmäßig dunkler Bräune, dass er nur der Bademeister sein konnte. Er langte hinüber und tätschelte ihr den Schenkel. Sie öffnete einen Mund wie ein Feuereimer und lachte. Das ließ mir jeden Appetit sofort vergehen. Das Lachen konnte ich nicht hören, aber das Loch in ihrem Gesicht, als ihre Zähne aufgingen wie ein Reißverschluss, das langte mir völlig. Die Bar war ziemlich leer. 3 Nischen weiter saßen ein paar Ganevs und verkauften sich gegenseitig einen Schinken der 20th Century Fox nach dem anderen, wobei die Bezahlung ganz offensichtlich in großkotzigen Gesten erfolgte. Sie hatten ein Telefon zwischen sich auf dem Tisch und alle 2 oder 3 Minuten gab es die gleiche Balgerei, wer zuerst Zanuck anrief mit einer neuen Mordsidee. Sie waren jung, braungebrannt, hitzig und voller Vitalität. Sie investierten in ein Telefongespräch ungefähr so viel Muskelkraft, wie ich hätte aufwenden müssen, um einen Mann mit Wohlstandsbauch 4 Treppen hochzutragen. Drüben saß ein trister Bursche auf einem Barhocker und redete auf den Mixer ein, der an einem Glas herumpolierte und ihm mit jenem Plastiklächeln zuhörte, das die Leute aufsetzen, wenn sie Mühe haben, nicht laut zu schreien. Der Kunde war mittelalt, adrett gekleidet und vollständig besoffen. Er brauchte das Reden. Und er hätte selbst dann nicht aufhören können, wenn er gewollt hätte. Er war höflich und freundlich und soweit ich hörte, war seine Zunge noch voll beweglich. Aber man wusste irgendwie, dass er schon beim Aufstehen nach der Flasche gegriffen hatte und dass er sie nicht eher wieder loslassen würde, als bis er abends in sein Bett fiel. So würde das für den ganzen Rest seines Lebens weitergehen. Und darin bestand eben sein Leben. Man würde nie erfahren, wie er dazu gekommen war. Denn selbst wenn er es einem erzählte, würde es nicht die Wahrheit sein. Bestenfalls eine verzerrte Erinnerung an die Wahrheit, wie er sie kannte. Solche tristen Existenzen sieht man in jeder stillen Bar der Welt. Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass mein großmächtiger Verlagsmann bereits 20 Minuten Verspätung hatte. Ich gedachte noch bis zur vollen halben Stunde zu warten und dann zu gehen. Es zahlt sich nie aus, wenn der Kunde sämtliche Regeln bestimmt. Wenn er mit einem umspringen kann, wie er will, nimmt er an, dass andere Leute das ebenfalls können, und dazu hat er einen ja nicht engagiert. Außerdem brauchte ich den Auftrag im Moment auch wieder nicht dringend genug, um mir gefallen zu lassen, dass irgend so ein hergelaufener Blödian aus dem Osten sich hier aufs hohe Ross setzte und mich für seinen Steigbügelhalter hielt. Irgend so einer Generalvertreter-Type mit getäfeltem Büro im 85. Stock. Mit einer ganzen Batterie Druckknöpfe um sich herum, einer Wechselsprechanlage und einer Sekretärin in einem Modellkleid von Hattie Carnegie, Marke Erfolgsmensch, und mit den dazugehörigen schönen, großen, verheißungsvollen Augen. Der alte Barkellner kam vorbeigeschwebt und warf einen milden Blick auf meinen schwachen Scotch mit Wasser. Ich schüttelte den Kopf, er neigte verbindlich sein ergrautes Strohdach, und genau in diesem Moment kam ein Traum zur Tür herein. Ein Augenblick lang hatte ich den Eindruck, als halte die ganze Bar den Atem an.
Die Gannevs hörten auf zu gaunern und der Besoffene auf dem Hocker verschluckte zur Abwechslung seine Rede. Und es war wie im Konzertsaal. Wenn der Dirigent ans Pult geklopft hat und nun langsam den Taktstock hebt. Sie war schlank und ziemlich groß und sie trug ein weiß-leinenes Schneiderkostüm mit einem schwarz- und weiß gepünktelten Schal um den Hals. Ihr Haar hatte das blasse Gold einer Märchenprinzessin. Ein kleines Hütchen saß darauf. Es schmiegte sich in das blassgoldene Haar wie ein Vogel in sein Nest. Ihre Augen waren kornblumenblau, eine seltene Farbe, und die Wimpern lang und fast zu hell. Sie erreichte den Tisch gegenüber und zog langsam einen weißen Stulpenhandschuh ab. Und der alte Kellner hatte ihr den Tisch schon in einer Weise zurechtgerückt, wie mir kein Kellner jemals einen Tisch zurechtrücken wird. Sie setzte sich, schob die Handschuhe unter den Bügel ihrer Tasche und dankte ihm mit einem Lächeln so sanft, so umwerfend rein, dass er fast gelähmt war davon. Sie sagte irgendetwas mit sehr leiser Stimme zu ihm. Er stürzte davon mit vorgebeugtem Kopf. Das war nun einmal ein Bursche, der wirklich eine Mission hatte in seinem Leben. Ich starrte sie an. Sie bemerkte mein Starren. Sie hob den Blick nur einen halben Zoll und ich war einfach weg. Aber wo ich auch war, ich hielt jedenfalls den Atem an. Es gibt solche Blondinen und solche, das ist heutzutage fast schon ein geflügelter Witz. Da gibt es die sanfte und willige Blondine mit dem Hang zum Alkohol, der ganz egal ist, was sie anhat, solange es nur Nerz ist, oder wohin man mit ihr geht, solange es nur das Starlight Roof ist und der trockene Champagner in Strömen fließt. Da gibt es die kleine, kesse Blondine, die ein bisschen bleich ist und für sich selber zahlen will und voll Sonnenschein und Mutterwitz steckt und Judo gelernt hat und einen Lastwagenfahrer mit einem Schulterschwung aufs Kreuz legt, ohne dabei mehr zu verpassen als einen Satz aus dem Leitartikel im Saturday Review. Da gibt es die blasse, sehr blasse Blondine, die an einer zwar nicht tödlichen, aber unheilbaren Form von Anämie leidet. Sie ist sehr schwach, fast nur ein Schatten ihrer selbst und spricht ganz leise wie aus dem Nichts. Und man kann sie nicht einmal mit dem kleinen Finger anfassen, weil man das erstens gar nicht will und weil sie zweitens gerade »Das wüste Land« liest oder Dante im Original oder Kafka oder Kierkegaard oder Provençale studiert. Sie schwärmt für Musik. Und wenn die New Yorker Philharmoniker Hinde mitspielen, kann sie einem sagen, welcher der sechs Kontrabässe mit seinem Einsatz ein Viertel zu spät gekommen ist. Ich höre, Toscanini kann das auch. Damit sind es schon zwei. Und schließlich gibt es da die Superblondine, das Prachtstück zum Vorzeigen, das drei Klasse-Gangster hinter sich bringt und dann ein paar Millionäre heiratet für 1 Million pro Kopf und am Ende eine hellrose Villa am Cap d'Antibes hat, einen Alfa Romeo der Luxusserie, komplett mit Fahrer und Beifahrer, und einen Stall voll abgelebter Aristokraten, die sie alle mit der liebenswürdigen Geistesabwesenheit eines bejahrten Herzogs behandelt, der seinem Butler gute Nacht sagt. Der Traum gegenüber gehörte zu keiner dieser Klassen, nicht einmal zu ihrer Welt. Diese Frau war unklassifizierbar, so fern und klar wie Bergwasser und so unbestimmbar wie dessen Farbe. Ich starrte immer noch, als eine Stimme dicht neben mir sagte, »Ich habe mich abscheulich verspätet, ich bitte um Entschuldigung, die Schuld liegt bei dem hier. Mein Name ist Howard Spencer, Sie sind Marlowe, natürlich.« Ich wandte den Kopf und sah ihn an. Er war in mittleren Jahren ziemlich korpulent, gekleidet, wie wenn er keinerlei Gedanken daran verschwende, aber sauber rasiert. Und das dünne Haar war sorgfältig über einem Kopf zurückgestrichen, der zwischen den Ohren einige Breite hatte. Er trug eine hochelegante zweireihige Weste, so ein Ding, wie man es in Kalifornien eigentlich nie zu sehen kriegt, es sei denn vielleicht an einem Besucher aus Boston. Seine Brille war randlos und er tätschelte bei seinen Worten eine schäbige alte Aktentasche, die er also offenbar mit dem hier gemeint hatte. »Drei funkelnagelneue Manuskripte in Buchlänge, Romane. Es wäre unangenehm, wenn sie abhanden kämen, bevor wir Gelegenheit haben, sie abzulehnen.« Er winkte dem alten Kellner, der dem Traum gerade ein großes, dünnes Etwas hingestellt hatte und vom Tisch zurückgetreten war.
Ich habe eine Schwäche für Gin mit Orange. Machen Sie mit? Gut. Ich nickte und der alte Kellner schwebte davon. Ich zeigte auf die Aktentasche und fragte, woher wissen Sie denn, dass Sie die Dinge ablehnen werden? Wenn Sie was taugten, hätten die Verfasser sie nicht persönlich bei mir im Hotel abgegeben. Dann hätte sie irgendein New Yorker Agent. Und warum nehmen Sie das Zeug dann überhaupt an? Teils um niemandem weh zu tun, teils wegen der 1000-zu-1 Chance, für die alle Verleger leben. Aber meist läuft das so, man ist auf einer Cocktailparty und wird allen möglichen Leuten vorgestellt. Und einige von ihnen haben dann immer Romane geschrieben. Und man hat gerade genug Intus, um in gutmütiger Stimmung zu sein und voller Liebe für das liebe Menschengeschlecht. Und da sagt man dann eben, man würde sich schrecklich freuen, wenn man das Skript einmal sehen könnte. Und das wird dann mit derart ekelhafter Unverzüglichkeit bei einem im Hotel abgegeben, dass man einfach gezwungen ist, die Strapazen des Lesens auf sich zu nehmen. Aber ich denke nicht, dass Verleger und ihre Probleme sie besonders interessieren werden. Der Kellner brachte die Drinks. Spencer grapschte nach seinem und nahm einen herzhaften Schluck. Dem goldblonden Mädchen gegenüber schenkte er keinerlei Beachtung. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit war mir gewidmet. Er war ein geschickter Kontaktmann. »Wenn es zum Auftrag gehört«, sagte ich, »bin ich durchaus imstande, hin und wieder mal ein Buch zu lesen.« »Einer unserer wichtigsten Autoren lebt hier in der Gegend«, sagte er beiläufig. »Vielleicht haben Sie seine Sachen mal gesehen. Roger Wade.« »Ich verstehe schon.« Er lachte trübe. »Sie machen sich nichts aus historischen Romanzen. Aber Sie gehen wie irre.« »Ich wollte gar nicht zu verstehen geben, Mr. Spencer. Ich habe mir mal eins von seinen Büchern kurz angeschaut. Ich fand, es war Kitsch. Trete ich ins Fettnäpfchen, wenn ich das sage?« Er grinste. »Oh nein, es gibt viele Leute, die gleicher Ansicht sind wie Sie. Aber der Haken ist im Moment der, dass die Sachen automatisch Bestseller sind, und davon muss heute jeder Verleger ein paar haben, so wie die Herstellungskosten liegen.« Ich sah zu dem goldblonden Mädchen hinüber. Sie hatte ihren Limonellensaft oder was es sonst war ausgetrunken und warf gerade einen Blick auf ihre mikroskopisch kleine Armbanduhr. Die Bar füllte sich langsam ein bisschen, aber es war noch nicht laut. Die beiden Ganevs fuchtelten immer noch mit den Händen, und der Solosäufer auf dem Barhocker hatte jetzt gleichgestimmte Gesellschaft gefunden. Ich wandte mich wieder Howard Spencer zu. »Hat das was mit Ihrem Problem zu tun?« fragte ich ihn. »Dieser Wade, meine ich.« Er nickte. Er sah mich eine ganze Weile prüfend an. »Erzählen Sie mir doch ein bisschen von sich, Mr. Marlowe. Das heißt, wenn Ihnen dieses Ansinnen nicht unzumutbar erscheint.« »Was wollen Sie denn hören? Ich habe eine Lizenz für private Ermittlungen und betreibe das Geschäft schon ziemlich lange. Ich bin ein Einzelgänger, unverheiratet, mittleren Alters und nicht reich. Ich habe schon mehr als einmal gesessen und ich übernehme keine Scheidungsfälle. Ich schwärme für Alkohol, Frauen, Schach und noch ein paar andere Sachen. Die Bullen können mich nicht allzu gut leiden, aber ich kenne auch einige, mit denen ich ganz gut auskomme. Ich stamme hier aus der Gegend, in Santa Rosa geboren, beide Eltern tot, keine Geschwister. Und sollte es mal so weit kommen, dass ich in einer dunklen Gasse um die Ecke gebracht werde, wie es in meinem Beruf ja jedem passieren kann und vielen Leuten in jedem Beruf oder Nichtberuf tagtäglich passiert, dann wird kein Mensch das Gefühl haben, dass seinem bzw. ihrem Leben der Hauptzacken aus der Krone gebrochen wäre.« »Ich verstehe«, sagte er. »Aber das alles sagt mir eigentlich noch nicht genau, was ich wissen will.« Ich trank meinen Gin mit Orange aus. Ich mochte ihn nicht. Ich grinste Spencer an. »Einen Punkt habe ich noch ausgelassen, Sir. Ich trage ein Madison-Porträt in der Tasche.« »Ein Porträt von Madison? Präsident Madison? Ich fürchte, ich komme da nicht ganz...« »Eine 5000-Dollar-Note«, sagte ich. »Trage ich immer bei mir, mein Glückspfennig.«
»Guter Gott«, sagte er mit gedämpfter Stimme. »Ist das nicht furchtbar gefährlich?«
Wer war das doch, der gesagt hat, von einem bestimmten Punkt an sind alle Gefahren gleich?
Ich glaube, es war Walter Bagehot. Er sprach von einem Kirchturmdachdecker.
Dann grinste er. Tut mir leid, aber es ist eben mein Beruf, mit Büchern umzugehen. Sie sind in Ordnung, Marlow. Ich möchte es gern mit Ihnen versuchen. Wenn ich's nicht täte, wäre es Ihnen ja auch schnurzegal. Stimmt's?
Ich grinste zurück. Er rief den Kellner und bestellte zwei weitere Drinks.
»Die Sache ist die folgende«, sagte er bedachtsam. »Wir haben große Sorgen um Roger Wade. Er kann ein Buch nicht zu Ende bringen. Er verliert immer mehr die Fasson, und da steckt irgendwas dahinter. Der Mann scheint langsam aber sicher vor die Hunde zu gehen, wilde Sauf- und Wutanfälle. Alle Nase lang verschwindet er für mehrere Tage.« Vor kurzem hat er seine Frau die Treppe runtergeworfen und sie musste mit 5 gebrochenen Rippen ins Krankenhaus. Es gibt an sich keine Reibereien zwischen den beiden im üblichen Sinne. Durchaus nicht. Der Mann kriegt einfach nur einen Rappel, wenn er trinkt.
Spencer lehnte sich zurück und sah mich düster an. Wir müssen erreichen, dass er das Buch zu Ende bringt. Wir brauchen es dringend. Bis zu einem gewissen Grade hängt mein Job davon ab. Aber damit allein ist es nicht getan. Wir wollen einen sehr begabten Schriftsteller retten, der das Zeug dazu hat, viel bessere Sachen zu machen, als ihm bisher gelungen sind. Irgendetwas läuft da falsch. Jetzt bei dieser Reise hat er mich nicht einmal mehr empfangen wollen. Ich weiß wohl, das klingt eigentlich alles nach einem Fall für den Psychiater, aber Mrs. Wade teilt diese Ansicht nicht. Sie ist überzeugt davon, dass ihm geistig nichts fehlt, dass ihn aber irgendetwas zu Tode ängstigt, ein Erpresser zum Beispiel. Die Wades haben vor 5 Jahren geheiratet. Vielleicht ist plötzlich irgendetwas aus seiner Vergangenheit wieder aufgetaucht. Es könnte etwa, ich rate mal einfach so ins Blaue, ein Unfall mit Fahrerflucht sein und jemand hat ihn deshalb in der Hand. Wir wissen nicht, was es ist, wir wollen es aber wissen und wir sind bereit, gut dafür zu bezahlen, dass die Sache in Ordnung kommt. Wenn sich herausstellt, dass doch die Ärzte zuständig sind, na ja, dann kann man eben nichts machen. Aber wenn nicht, dann muss es eine Lösung geben. Und in der Zwischenzeit braucht Mrs. Wade Schutz. Er könnte sie leicht das nächste Mal umbringen. Man weiß das nie. Die zweite Runde Drinks erschien. Ich ließ mein Glas unberührt und sah ihm zu, wie er seins zur Hälfte auf einen Schluck hinunterkippte. Ich zündete mir eine Zigarette an und wandte keinen Blick von ihm.
»Sie brauchen keinen Detektiv«, sagte ich. »Sie brauchen einen Zauberer. Was zum Teufel könnte ich da denn machen? Wenn ich zufällig genau zur rechten Zeit da wäre und wenn er nicht eine Nummer zu groß für mich ist, dann könnte ich ihn vielleicht K.O. schlagen und ins Bett schaffen, aber ich müsste eben da sein. Und dass ich's bin im fraglichen Moment, dafür stehen die Chancen 1 zu 100. Das wissen Sie.«
»Er hat etwa Ihre Größe«, sagte Spencer, »aber er hat nicht Ihre Kondition. Und dort sein könnten Sie ja die ganze Zeit.«
»Kaum. Und Alkoholiker sind nicht auf den Kopf gefallen. Er würde sich todsicher einen Zeitpunkt aussuchen, wo ich mal gerade nicht in der Nähe bin, um dann in aller Ruhe überzuschnappen. Als männliche Krankenschwester wollte ich mich nicht verdingen.«
»Eine männliche Krankenschwester wäre auch völlig nutzlos. Roger Wade ist nicht der Mann, dergleichen zu akzeptieren. Er ist ein sehr begabter Bursche, bei dem einfach die Selbstkontrolle nicht gehalten hat. Er hat zu viel süßen Quatsch für Schwachköpfe geschrieben und damit zu viel Geld gemacht. Aber die einzige Rettung für einen Schriftsteller ist das Schreiben. Wenn etwas Gutes in ihm drin steckt, dabei kommt es heraus.«
»Okay, ich bin begeistert von ihm«, sagte ich müde. »Er ist einfach umwerfend. Außerdem ist er verdammt gefährlich. Ihm steckt eine geheime Schuld in den Knochen und die versucht er nun im Alkohol zu ersäufen. Solche Probleme sind nichts für mich, Mr. Spencer.«
»Ich verstehe.« Er sah mit bekümmertem Stirnrunzeln, das sein ganzes Gesicht zerknitterte und es älter und schmaler machte, auf seine Armbanduhr. »Nun, Sie können mir nicht übel nehmen, dass ich's immerhin versucht habe.« Er langte nach seiner fetten Aktentasche.
Ich sah hinüber zu dem goldblonden Mädchen. Sie stand im Begriff zu gehen. Der weißhaarige Kellner schwebte mit der Rechnung um sie herum. Sie gab ihm Geld und dazu ein reizendes Lächeln, und er machte ein Gesicht, als hätte ihm der liebe Gott die Hand geschüttelt. Sie zog sich die Lippen nach und die weißen Stulpenhandschuhe über und der Kellner riss den Tisch durch den halben Raum, damit sie hinaus konnte. Ich sah Spencer an. Er blickte stirnrunzelnd auf das leere Glas an der Kante des Tisches nieder. Er hatte die Aktentasche auf den Knien. »Also gut«, sagte ich. »Meinetwegen suche ich den Mann mal auf und sehe zu, dass ich mir ein ungefähres Bild von ihm mache, wenn Sie unbedingt wollen. Ich werde auch mit seiner Frau reden, aber wenn Sie mich fragen, wird er mich wahrscheinlich aus dem Haus werfen.« Eine Stimme, die nicht Spencer gehörte, sagte, »Nein, Mr. Marlowe, ich glaube nicht, dass er das tun würde. Im Gegenteil, ich glaube, Sie würden ihm gefallen.« Ich sah auf und blickte in die veilchenblauen Augen. Sie stand am Ende des Tisches. Ich stand auf und hing schief zwischen Tisch und Nischenrückwand, so linkisch, wie man eben stehen muss, wenn man nicht heraus kann. »Bitte behalten Sie doch Platz«, sagte sie mit einer Stimme so rosensanft wie das Zeug, mit dem die Sommerwolken gefüttert sind. »Ich weiß, ich muss mich entschuldigen bei Ihnen, aber es schien mir wichtig, Sie ein wenig zu beobachten, bevor ich mich Ihnen vorstellte. Ich bin Eileen Wade.« Spencer sagte mürrisch, »Er ist nicht interessiert, Eileen.« Sie lächelte sanft, »Da bin ich anderer Ansicht.« Ich riss mich zusammen. Ich hatte mit offenem Mund dagestanden, ohne Gleichgewicht, fast atemlos, wie ein kleines Schulmädchen, das einen Schwarm anstaunt. Diese Frau war einfach klasse. Wenn man sie so aus der Nähe sah, konnte man glatt den Verstand verlieren. »Ich sagte nicht, dass ich nicht interessiert wäre, Mrs. Wade. Ich sagte vielmehr oder wollte sagen, dass ich nicht der Ansicht bin, in dieser Sache irgendwie nützlich sein zu können und dass es unter Umständen ein böser Fehler wäre, wenn ich es versuchte. Das könnte vielmehr eine Menge Unheil anrichten.« Sie war sehr ernst jetzt. Ihr Lächeln war verschwunden. »Sie entscheiden sich zu schnell. Man kann Menschen nicht nach dem beurteilen, was sie tun. Wenn man überhaupt ein Urteil über sie fällt, dann muss es von dem ausgehen, was sie sind.« Ich nickte vage, denn das war genau der Gedanke, der mir auch in Bezug auf Terry Lennox gekommen war. Wenn man nach den Tatsachen ging, war kein großer Staat mit ihm zu machen. Abgesehen von dem einen kurzen Ruhmesblitz im Schützenloch, falls Menendez darüber die Wahrheit erzählt hatte. Aber die Tatsachen zeigten eben keineswegs den ganzen Mann. Er war ein Mensch gewesen, den man einfach gern haben musste. Und wie viele Menschen begegnet man schon in seinem Leben, von denen man das sagen kann? »Und dazu muss man sie erst einmal kennen«, fügte sie sanft hinzu. »Auf Wiedersehen, Mr. Marlowe. Falls Sie es sich anders überlegen sollten«, sie öffnete rasch ihre Handtasche und gab mir eine Karte. »Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie gekommen sind.« Sie nickte Spencer zu und ging. »Ganz nette Arbeit«, sagte ich. »Nur hätten Sie hin und wieder mal zu ihr rüberblicken sollen. So ein Traum sitzt einem nicht 20 Minuten lang im Raum gegenüber, ohne dass man überhaupt Notiz davon nimmt.« Er stand jäh auf. »Ich mag Ihren Ton nicht«, sagte er. »Ich bin auch nicht sicher, ob ich Sie mag. Tun Sie mir den Gefallen und vergessen Sie die ganze Geschichte. Ihr Zeitaufwand dürfte hiermit wohl abgegolten sein.« Er warf einen 20er auf den Tisch und fügte noch ein paar Einer für den Kellner hinzu. Er ging ziemlich schnell. Ich sah ihm eine Weile nach, dann ließ ich es sein. Der alte Kellner kam und sah auf das Geld. »Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Sir?« »Mitnichten. Das bedruckte Papier da ist alles für Sie.« Er nahm die Scheine langsam auf. »Das hier sind 20 Dollar, Sir. Der Herr hat sich versehen.« »Er kann lesen. Es ist alles für Sie«, habe ich gesagt. »Ich bin natürlich sehr dankbar, wenn Sie wirklich meinen, Sir. Aber gewiss doch, meine ich.« Er zuckte mit dem Kopf und ging davon, mit immer noch bekümmertem Gesicht. Die Bar wurde allmählich voll. Ein paar stromlinienförmige Halbjungfrauen kamen zwitschernd und winkend vorbei. Sie kannten die beiden Wichtigtuer in der Nische weiter drüben. Die Luft durchsetzte sich immer mehr mit kleinen Schätzchen und rot lackierten Fingernägeln. Ich ging durch den Anbau und die Hotelhalle zum Haupteingang. Drinnen blieb ich noch kurz stehen, um mir die Sonnenbrille aufzusetzen. Erst als ich in den Wagen stieg, kam mir der Gedanke, doch einmal einen Blick auf die Karte zu werfen, die Eileen Wade mir gegeben hatte. Sie hatte geprägte Schrift, war aber keine einfache Visitenkarte, denn es stand auch eine Adresse mit Telefonnummer darauf. Mrs. Roger Stearns Wade, 1247 Idle Valley Road. Telefon Idle Valley 56324. Ich wusste eine ganze Menge über Idle Valley. Und ich wusste, dass es sich erheblich verändert hatte seit den Tagen, wo es an der Einfahrt noch die Torwache gab und die private Polizeitruppe und das Spielcasino am See und die 50 Dollar Freudenmädchen. Ruhiges Geld hatte den Landstrich übernommen, nachdem das Casino geschlossen worden war. Ruhiges Geld hatte ihn zu einem Traum der Villenanwärter gemacht. Der See gehörte einem Club und ebenfalls der Ufergrund, und wenn sie einen in dem Club nicht haben wollten, durfte man auch nicht im Wasser planschen. Das Ganze war exklusiv im Grundsinn des Wortes, das nicht bloß teuer bedeutet. Ich passte nach Idle Valley wie eine Perlzwiebel auf einen Bananeneisbecher. Howard Spencer rief mich am späten Nachmittag an. Seine Wut war verflogen und er wollte mir sagen, dass es ihm leid tue und er das Ganze wohl nicht besonders gut eingefädelt habe. Und vielleicht hätte ich mir die Sache noch einmal überlegt. Ich werde ihn aufsuchen, wenn er mich darum bittet. Aber nur dann. Ich verstehe. Darf ich aber nochmals darauf hinweisen, dass eine nicht unerhebliche Prämie... »Hören Sie, Mr. Spencer«, sagte ich ungeduldig. »Sie können nicht das Schicksal in Ihre Dienste nehmen. Wenn Mrs. Wade vor dem Burschen Angst hat, soll sie ausziehen. Das ist Ihr Problem. Kein Mensch könnte sie 24 Stunden am Tag vor ihrem eigenen Ehemann beschützen. So viel Schutz gibt's auf der ganzen Welt nicht. Aber das ist ja noch nicht mal alles, was Sie wollen. Sie wollen auch noch wissen, wie, wann und warum bei Wade die Sicherung durchgebrannt ist und sie so geflickt haben, dass sie es nicht wieder tut, jedenfalls bis er das Buch fertig hat. Und das steht nun ganz bei ihm. Wenn er den verdammten Schinken unbedingt schreiben will, wird er den Schnapshahn abdrehen, bis er es geschafft hat. Sie verlangen einfach zu viel.« »Das gehört alles zusammen«, sagte er. »Es ist alles ein einziges Problem. Aber ich glaube, ich verstehe schon. Die Sache ist ein bisschen zu subtil, als dass sie in ihr Fach schlüge. Tja, dann auf Wiedersehen. Ich fliege heute Abend nach New York zurück. Hals- und Beinbruch.« Er dankte und legte auf. Mir war entfallen, ihm noch zu sagen, dass ich seinen 20er dem Kellner gegeben hatte. Ich dachte daran, noch einmal anzurufen und es ihm zu sagen, aber dann fand ich doch, dass er schon Pech genug gehabt hätte. Ich schloss das Büro ab und setzte mich zu Victor in Bewegung, um dort einen Gimlet zu trinken, wie Terry mich in seinem Brief gebeten hatte. Dann überlegte ich's mir anders. Ich fühlte mich nicht sentimental genug im Moment. Ich ging stattdessen zu Lowry und konsumierte einen Martini, ein paar erstklassige Rippchen und Yorkshire-Pudding. Als ich nach Hause kam, drehte ich den Fernseher an und besah mir die Boxkämpfe. Die Burschen taugten alle nichts, lauter Diplomtänzer, die eigentlich für Arthur Murray hätten arbeiten sollen. Mal eine müde Linke, mal ein kleiner Bums und sonst nur blasse Finten, mit denen sie sich gegenseitig aus dem Gleichgewicht brachten. Das war alles. Keiner von ihnen konnte auch nur entfernt einen Schlag landen, der seine Großmutter aus ihrem Mittagsschläfchen geweckt hätte. Die Menge buhte und der Ringrichter klatschte immerfort in die Hände, um mehr Dampf dahinter zu machen. Aber die Kerls schlichen weiter umeinander herum mit ihren langen Linken, als hätten sie alle die Hosen voll. Ich schaltete ab und rauchte eine lange, kühle, dicht gestopfte Zigarette. Sie tat meiner Kehle gut. Der Tabak war ausgezeichnet. Ich vergaß nachzusehen, welche Marke es war. Ich wollte mich gerade in die Falle hauen, als Sergeant Green von der Mordkommission mich anrief. Er dachte, es interessiert Sie vielleicht, dass man Ihren Freund Lennox vor ein paar Tagen in diesem mexikanischen Kaff, wo er gestorben ist, beerdigt hat. Ein Rechtsanwalt ist als Vertreter der Familie hingefahren und hat alles erledigt. Sie haben ganz hübsch Glück gehabt diesmal, Marlow. Aber wenn Sie's das nächste Mal juckt, einem Kumpel über die Grenze zu helfen, tun Sie's nicht. Wie viele Schusslöcher hat er denn gehabt? Was soll denn das nun wieder? Bellte er. Dann war er eine Weile still. Dann sagte er, doch ein bisschen zu bedächtig, »Eins würde ich doch meinen. Normalerweise reicht das aus, wenn's einem den Kopf wegpustet. Der Anwalt bringt einen Satz Fingerabdrücke mit und was er in den Taschen hatte. Wollen Sie sonst noch was wissen?«
»Tja, wollen schon, aber das können Sie mir nicht sagen. Ich wüsste ganz gern, wer Lennox Frau umgebracht hat.«
»Herrgott nochmal, hat Ihnen Grenz nicht gesagt, dass er ein volles Geständnis hinterlassen hat? So stand's jedenfalls in der Zeitung. Lesen Sie keine Zeitung mehr?«
»Danke, dass Sie mich angerufen haben, Sergeant. Das war wirklich nett von Ihnen.«
»Nun hören Sie mir mal zu, Marlowe«, sagte er heiser. »Wenn Sie irgendwelche Flausen im Kopf haben, was diesen Fall betrifft, so könnten Sie sich einen Haufen Unannehmlichkeiten einhandeln, wenn Sie darüber reden. Der Fall ist abgeschlossen, endgültig erledigt und eingemottet.«
Er legte auf, dass es mir ins Ohr knallte. Ich tat den Hörer in die Gabel zurück und hatte dabei den Gedanken, dass doch ein ehrlicher Polyp mit schlechtem Gewissen immer ruppig reagiert. Ein unehrlicher ebenfalls. Eigentlich fast jeder Mensch. Mich selber eingeschlossen.
Am nächsten Morgen klingelte es, als ich mir eben den Talkumpuder vom Ohrläppchen wischte. Als ich zur Tür kam und öffnete, sah ich in ein paar Veilchen blaue Augen. Sie war diesmal in braunem Leinen, mit pimentfarbenem Halstuch und ohne Ohrringe oder Hut. Sie sah ein wenig blass aus, aber nicht, wie wenn sie jemand die Treppe hinuntergeworfen hätte. Sie schenkte mir ein zögerndes kleines Lächeln.
»Ich weiß, ich hätte nicht herkommen sollen, um Sie zu belästigen, Mr. Marlowe. Vermutlich haben Sie noch nicht einmal gefrühstückt, aber es widerstrebte mir irgendwie, Sie in Ihrem Büro aufzusuchen, und Telefongespräche über persönliche Dinge sind mir verhasst.«
»Das verstehe ich. Kommen Sie herein, Mrs. Wade. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee?«
Sie kam mir ins Wohnzimmer nach und setzte sich auf den Divan, ohne den Blick auf irgendetwas zu richten. Sie balancierte ihre Handtasche auf dem Schoß und hatte die Füße eng zusammengestellt. Das Ganze wirkte ziemlich steif und formell. Ich machte ein Fenster auf, zog die Jalousien hoch und entfernte einen schmutzigen Aschenbecher vom Cocktailtisch vor ihr.
»Danke, gern. Schwarz bitte, ohne Zucker.«
Ich ging hinaus in die Küche und breitete eine Papierserviette auf ein grünes Metalltablett. Sie wirkte so schäbig wie ein Zelluloidkragen. Ich knüllte sie zusammen und holte dafür eins von diesen Fransendingern, zu denen ein Satz kleiner, dreieckiger Serviettchen gehört. Sie stammten aus dem Haus, wie fast die ganze Einrichtung. Ich stellte zwei Wüstenrosentassen darauf, schenkte ein und trug das Tablett hinüber. Sie nahm einen Schluck.
»Der ist aber gut«, sagte sie. »Sie können wirklich Kaffee kochen.«
»Das letzte Mal, dass jemand mit mir Kaffee getrunken hat, war kurz bevor ich ins Gefängnis kam«, sagte ich. »Sie wissen vielleicht, dass ich gesessen habe, Mrs. Wade.« Sie nickte.
»Natürlich, Sie waren verdächtig, ihm zur Flucht verholfen zu haben, nicht wahr?«
»Direkt gesagt haben Sie es mir nicht. Sie fanden meine Telefonnummer auf einem Notizblock in seinem Zimmer. Daraufhin stellten Sie mir einige Fragen, auf die ich keine Antwort gab. Hauptsächlich wegen der Art, wie sie gestellt wurden. Aber das dürfte Sie wohl nicht sonderlich interessieren.« Sie setzte ihre Tasse sorgfältig ab, lehnte sich zurück und lächelte. Ich bot ihr eine Zigarette an. »Ich rauche nicht, danke. Natürlich interessiert mich das. Ein Nachbar von uns hat die Familie Lennox gekannt. Er muss krank gewesen sein, sonst hätte man ihm, nach allem, was man hört, so etwas gar nicht zugetraut.« Ich stopfte mir eine kurze Pfeife und zündete sie an.
»Sehen Sie, Mrs. Wade«, sagte ich schließlich, »meine Meinung hat nicht viel zu besagen. So etwas passiert jeden Tag. Leute, von denen man es am wenigsten geglaubt hätte, begehen die unglaublichsten Verbrechen. Reizende alte Damen vergiften ganze Familien, wohlerzogene Jüngelchen verüben eine Kette von Raubüberfällen und schießen wie wild um sich. Bankdirektoren mit tadelloser Personalakte über 20 Jahre hin werden langjähriger Unterschlagungen überführt und erfolgreiche, populäre und, wie man meinen sollte, glückliche Romanschriftsteller ergeben sich dem Suff und bringen ihre Frauen ins Krankenhaus. Wir wissen verdammt wenig von dem, was selbst unsere besten Freunde zum Durchdrehen bringt.«
Ich dachte, das würde sie in Rage bringen, aber sie presste nur die Lippen zusammen und verengte die Augen. »Howard Spencer hätte Ihnen das nicht erzählen sollen«, sagte sie. »Es war mein eigener Fehler. Ich hatte nicht genug Einsicht, um mich von ihm fernzuhalten.«
»Inzwischen habe ich begriffen, dass bei einem Mann, der zu viel trinkt, eins grundsätzlich zwecklos ist, der Versuch, ihn davon abzubringen. Das wissen Sie wahrscheinlich noch viel besser als ich.«
»Mit Worten kann man ihn jedenfalls nicht davon abbringen«, sagte ich. »Wenn man Glück hat und stark genug dazu ist, kann man ihn manchmal davon abhalten, sich selbst oder einem anderen weh zu tun. Aber selbst dazu braucht man, wie gesagt, Glück.«
Sie griff ruhig nach Tasse und Untertasse. Ihre Hände waren zum Entzücken, wie alles Übrige an ihr. Die Nägel hatten eine wunderschöne Form, waren poliert und nur ganz leicht getönt.
Sehr leise sagte sie: »Mein Mann ist seit 3 Tagen überfällig. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin mit der Bitte an Sie hergekommen, ihn zu suchen und nach Hause zu bringen. Oh, sicher, das ist früher auch schon vorgekommen. Einmal ist er allein das ganze Stück nach Portland gefahren, und da wurde er im Hotel dann krank, und es musste ein Arzt kommen, um ihn wieder auszunüchtern. Es ist direkt ein Wunder, dass es so weit mit ihm gekommen ist, ohne dass er in Schwierigkeiten geriet. Er hatte 3 Tage lang nichts gegessen. Ein andermal war er in einem türkischen Bad in Long Beach, einem von diesen schwedischen Instituten, wo sie mit hohen Einläufen arbeiten. Und das letzte Mal handelte es sich um ein kleines und vermutlich nicht sehr reputables Privatsanatorium. Das war vor weniger als 3 Wochen. Er wollte mir nicht sagen, wie es hieß oder wo es lag. Er sagte nur, er hätte eine Kur gemacht und wäre ganz in Ordnung, aber er sah totenblass aus und schwach. Ich habe den Mann, der ihn heimbrachte, nur ganz kurz gesehen. Ein hochgewachsener Kerl in aufgedonnerter Cowboy-Kluft, wie man sie eigentlich nur auf der Bühne oder in einem Musical-Film zu sehen bekommt. Er setzte Roger an der Einfahrt ab, stieß zurück und fuhr auf der Stelle wieder weg.
»Könnte so eine Fatzken-Ranch gewesen sein«, sagte ich. »Manche von diesen zahmen Rinderstupsern geben jeden Penny, den sie verdienen, für so eine Fantasiekluft aus. Die Frauen sind wie verrückt nach ihnen. Deswegen gehen sie da extra hin.«
Sie öffnete ihre Handtasche und nahm ein zusammengefaltetes Papier heraus. »Ich habe Ihnen hier einen Scheck über $500 mitgebracht, Mr. Marlowe. Wollen Sie das als Vorschuss annehmen?«
Sie legte den gefalteten Scheck auf den Tisch. Ich streifte ihn mit einem Blick, rührte ihn aber nicht an.
»Warum?« fragte ich.
»Sie sagen doch, er ist erst seit 3 Tagen weg. 3 oder 4 Tage braucht es ja doch, um einen Mann auszunüchtern und ihm wieder etwas Essen in den Magen zu bringen. Ob er nicht dann genauso zurückkommt wie früher? Oder gibt es etwas, weswegen es diesmal anders sein sollte?«
»Er kann nicht mehr viel davon vertragen, Mr. Marlowe. Es wird ihn umbringen. Die Intervalle werden allmählich kürzer. Ich bin in ganz großer Sorge. Ich habe nicht nur Sorge, ich habe Angst. Es ist unnatürlich. Wir sind jetzt 5 Jahre verheiratet. Roger war zwar immer ein Trinker, aber er war kein psychopathischer Trinker. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich möchte, dass er gesucht wird. Ich habe letzte Nacht kaum mehr als 1 Stunde geschlafen.«
»Irgendeine Idee, warum er trinkt?«
Die Veilchenaugen blickten mich fest und ruhig an. Sie wirkte ein bisschen zerbrechlich heute Morgen, aber gewiss nicht hilflos. Sie biss sich auf die Unterlippe und schüttelte den Kopf. »Ich könnte mir vorstellen, dass alle Schriftsteller solche Anfälle haben. Es ist wahr, er kann das Buch, an dem er arbeitet, offenbar nicht zu Ende bringen. Aber es ist auch nicht so, dass er es nun unbedingt zu Ende bringen müsste, um die Miete zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass da die ganze Ursache liegen könnte.«
»Was für ein Mensch ist er denn, wenn er nüchtern ist?«
Sie lächelte. »Nun, da bin ich ja vielleicht etwas voreingenommen. Ich finde, er ist ein schrecklich netter Kerl.«
»Und wie ist er betrunken?«
»Grässlich. Schlau und hart und grausam. Er denkt dann, er ist geistreich, während er doch bloß garstig ist.«
»Sie haben gewalttätig ausgelassen.« Sie hob die Brauen.
»Das war bloß einmal, Mr. Marlowe. Und darum ist viel zu viel Wirbel gemacht worden. Ich hätte es Howard Spencer auch nie erzählt. Er hat es von Roger selbst erfahren.«
Ich stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Es wurde ein heißer Tag heute. Es war jetzt schon heiß.
Ich ließ die Jalousien an einem der Fenster herunter, um die Sonne abzuhalten. Dann redete ich Fraktur mit ihr. Ich habe gestern Nachmittag im Who's Who nachgesehen. Er ist 42 Jahre alt, die Ehe mit ihnen ist die erste. Keine Kinder. Seine Familie stammt aus Neuengland. Er hat in Andover und Princeton studiert. Er war Kriegsteilnehmer und ein guter Soldat. Er hat 12 dicke historische Romane geschrieben mit viel Sex und Säbelrasseln. Und jeder der Schinken ist auf den Bestsellerlisten gewesen. Er muss sich einen Haufen Taschengeld verdient haben. Wenn er die Liebe zu seiner Frau verloren hätte, dann wäre er nach meiner Vorstellung der Typ, der das auch klipp und klar sagte und sich scheiden ließe. Wenn er mit einer anderen Frau rumzöge, würden Sie wahrscheinlich davon wissen und jedenfalls müsste er dann nicht erst zum Säufer werden, bloß um zu beweisen, dass er sich mies fühlt. Wenn Sie 5 Jahre verheiratet sind, war er bei Eheschließung 37. Ich würde doch meinen, er hat damals das meiste von dem gewusst, was man über Frauen wissen kann. Ich sage das meiste, weil man alles darüber sowieso nie weiß. Ich hielt inne und sah sie an, und sie lächelte. Ich hatte sie also nicht verletzt. Ich fuhr fort. Howard Spencer hat, aus welchen Gründen wüsste ich nicht zu sagen, die Hypothese geäußert, was mit Roger Wade los ist, könnte mit irgendeinem Vorfall zu tun haben, der sich lange vor ihrer Verheiratung abgespielt hat, jetzt wieder aufgetaucht ist und ihm schwerer zu schaffen macht, als er vertragen kann. Spencer dachte an Erpressung. Würden Sie das wissen? Sie schüttelte langsam den Kopf. Sie griff wieder in ihre Handtasche und holte ein paar Blätter gelbes Papier heraus. Sie sahen wie Durchschläge aus, zusammengefaltet, und eins war ziemlich zerknittert. Sie strich sie glatt und reichte sie mir herüber. »Das eine fand ich auf seinem Schreibtisch«, sagte sie. »Es war schon sehr spät oder vielmehr früh am Morgen. Ich wusste, er hatte getrunken, und ich wusste auch, er war nicht nach oben gekommen. So um 2 herum ging ich hinunter, um nachzusehen, ob ihm auch nichts fehlte. Das heißt, relativ natürlich, dass er nicht ohnmächtig geworden war und auf dem Boden lag oder auf der Couch oder irgendwas. Er war gar nicht da. Das andere Blatt lag im Papierkorb, beziehungsweise hatte sich am Rand verfangen, sodass es nicht hineingefallen war. Ich sah mir zuerst das erste Blatt an, das nicht zerknitterte. Es stand ein kurzer, maschinegeschriebener Text darauf, nicht mehr. Er lautete: »Mir liegt nichts daran, mich selber zu lieben, und es gibt niemanden mehr, den ich lieben könnte. Gezeichnet Roger F. Scott Fitzgerald. Wade. PS, das ist der Grund, weshalb ich mit dem letzten Shogun nie zu Ende gekommen bin.« »Sagt Ihnen das irgendwas, Mrs. Wade?« »Bloß Pose. Er war immer schon ein großer Bewunderer von Scott Fitzgerald. Er sagt, Fitzgerald war der beste versoffene Schriftsteller seit Coleridge, der Rauschmittel nahm. Beachten Sie die Maschinenschrift, Mr. Marlowe. Klar, gleichmäßig und ohne Fehler.« »Das habe ich schon gesehen. Die meisten Leute können nicht einmal ihren Namen anständig schreiben, wenn sie alkoholisiert sind.« Ich faltete das zerknitterte Papier auseinander. Auch hier Maschinenschrift und ebenfalls ohne Fehler oder Ungleichmäßigkeit. Diesmal lautete der Text: »Ich kann Sie nicht ausstehen, Dr. V. Aber im Moment sind Sie der gegebene Mann für mich.« Sie sprach, während ich immer noch das Blatt betrachtete: »Ich habe keine Ahnung, wer Dr. V. sein könnte. Ich möchte fast vermuten, es ist der von dem Haus, wo Roger das letzte Mal war, als dieser Kuhknabe ihn nach Hause brachte. Hat Ihr Mann denn überhaupt keinen Namen erwähnt? Nicht einmal Ortsnamen?« Sie schüttelte den Kopf. »All diese zweifelhaften Existenzen setzen Ihre Klienten unter Rauschgift. Dann sind sie am leichtesten zu behandeln. Man knipst ihnen für 10 oder 12 Stunden das Licht aus, und wenn's wieder hell wird, sind sie artige Jungs. Aber die Verwendung von Narkotika ohne Approbation kann einem wiederum Zimmer und Verpflegung bei Vater Staat verschaffen, und das macht die Sache erst richtig teuer.«
»Ich verstehe.
Roger dürfte ein paar hundert Dollar bei sich haben. So viel hat er immer in seinem Schreibtisch liegen. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich ist es nur eine Laune. Jetzt ist nichts mehr da.
Okay, sagte ich. Ich will versuchen, diesen Dr. V. zu finden. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde mein Bestes tun. Den Scheck nehmen Sie bitte wieder mit, Mrs. Wade.
Aber warum? Haben Sie nicht Anspruch auf eine...
Später, danke. Und dann würde ich ihn auch lieber von Mr. Wade bekommen. Ihm wird das jedenfalls gar nicht gefallen, was ich tue.
Sie ging langsam zur Tür und ich ging mit ihr. Ich machte auf.
»Sie hätten ja auch von sich aus einen Arzt rufen können. Warum haben Sie das nicht getan?«
Sie sah mir offen ins Gesicht. Ihre Augen waren hell. Es konnte eine Spur von Tränen darin sein. Ein hinreißendes Mädchen, da gab es nichts. »Weil ich meinen Mann liebe, Mr. Marlowe. Ich würde alles auf der Welt tun, um ihm zu helfen. Aber ich kenne auch seine Art. Wenn ich jedes Mal einen Arzt riefe, wenn er zu viel getrunken hat, dann würde ich nicht sehr lange mehr einen Mann haben. Man kann einen erwachsenen Menschen nicht wie ein Kind behandeln, dem der Hals weh tut.
Man kann, wenn er betrunken ist. Oft muss man sogar.«
Sie stand dicht vor mir. Ich spürte ihr Parfum. Oder dachte es jedenfalls. Es war nicht mit Zerstäuber verteilt. Vielleicht war nur der Sommertag schuld.
»Angenommen, es gibt einen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit«, sagte sie, und sie zog die Worte eins um das andere in die Länge, als hätte jedes einen bitteren Geschmack. »Vielleicht sogar etwas Kriminelles. Für mich würde dadurch nichts anders werden, aber ich will nicht das Werkzeug sein, durch das es herauskommt.«
»Aber es ist Ihnen recht, wenn Howard Spencer mich engagiert, um es herauszufinden?«
Sie lächelte sehr langsam. »Glauben Sie wirklich, ich hätte von Ihnen Howard gegenüber eine andere Antwort erwartet als die, die Sie gaben? Ein Mann, der lieber ins Gefängnis gegangen ist, als einen Freund zu verraten?«
»Danke für die Blumen, aber das war gar nicht der Grund dafür, dass ich hinter Gitter kam.«
Nach einem Augenblick Stille nickte sie, sagte auf Wiedersehen und ging die Rotholztreppe hinunter. Ich sah ihr nach, bis sie in ihren Wagen stieg, einen schlanken grauen Jaguar, der sehr neu aussah. Sie fuhr bis ans Ende der Straße und schlug dort auf dem Wendekreis einen eleganten Bogen. Ihr Handschuh winkte mir zu, als sie wieder vorbeifuhr, den Hügel hinunter. Der kleine Wagen huschte um die Ecke und war weg.